sie hoch!
Die Lade. Dann finde ich, sollte niemand ihre Ruhe stören und sie berühren.
Hey, Dennis, wir wollten noch über die Lade sprechen.
Das Crack Party, das wollten wir tun.
Es gibt ja auch keinen wirklich Moderator. Wir stellen uns hier gerade die Frage, aber das lassen wir jetzt einfach mal on tape, ne? In diesem digitalen Raum, wer diese Folge hier anmoderiert. Aber es gibt ja nichts zu moderieren, weil es wurde ja alles schon moderiert.
Und es wurde fast schon alles gesagt.
Ja, aber wie es so üblich ist, also ich sag mal, wie es so üblich ist, eigentlich auch nicht, denn ich glaube, wir haben das bisher nur einmal gemacht bei M. Night Shyamalan. Machen wir bei umfangreicheren Filmografien auch gerne mal so ein kleines Ranking. Mhm. Ne? Und dazu gibt es jetzt eine Minisode oder Minisode.
Ja, dann zu Steven Spielberg. Bietet sich das auch einfach an. So. Wir hatten ja aber, keine Ahnung, was hatten wir besprochen, Ken Kusama, so kannst du halt eine Top 3 machen oder da ist halt Top 3 dann auch automatisch der schlechteste Film und halt auch auf Platz 3. Deswegen ist das natürlich bei kleinen Filmografien immer etwas schwieriger. Aber hier, Spielberg, 34 Filme.
Ja. Ordentlich. Kann man schon mal machen, ja.
Und ich kann mich nur wiederholen, Patrick, weil wir haben schon mehrmals über Spielberg gesprochen gehabt in den letzten Jahren und immer so, oh, das ist halt schon eine große und das ist schon eine lange Filmografie. Aber ich muss sagen, es ist die, die ich am meisten genossen habe, jetzt über das Jahr verteilt.
Ja, ja, also hinten raus wurden dann doch so die richtig großen Freuden schmaler, um das mal so diplomatisch wie nur irgendwie möglich zu sagen. Aber ich glaube auch nur, weil man vorne rum so wahnsinnig verwöhnt wird. Und wenn man natürlich startet mit irgendwie drei Meisterwerke oder beinahe Meisterwerke pro Folge und dann so langsam auf dem Niveau ankommt, nur noch ein Meisterwerk pro Folge, ist das eben dann schon wieder enttäuschend. Aber ich muss sagen, in der Summe ist natürlich Steven Spielberg wahnsinnig beglückend gewesen. Also ich möchte mal sagen, zwei Drittel der Filme, über die wir gesprochen haben, habe ich wirklich gerne, sehr gerne oder extrem gerne geguckt.
Same. Also das, ich meine, es ist ja selbstredend so, dass fragst irgendjemanden die Hälfte der Filmografie, die man dann Filmfans oder vielleicht beiläufige Kenner der Filmografie von diesem Mann runterrattern kann, sind halt einfach Bombentitel. So, das versteht sich, glaube ich, so ein bisschen von selbst. Und die Schwierigkeit ist ja dann immer in solchen Fällen, dass du sagst, hey, okay, wir sprechen jetzt über Jurassic Park. Was wurde vielleicht noch nicht über Jurassic Park gesagt? Und davon, das hat mir, glaube ich, so geholfen, so dass man sich natürlich von dem Gedanken so ein bisschen lösen muss und zu sagen, hey, wenn du darüber nachdenkst, dann wirst du, glaube ich, nie froh, sondern einfach sagen, ey, wir sprechen im Kontext der Filmografie, dass wir im gesamten Kontext drüber sprechen, aber natürlich auch einfach, was bedeutet das für uns? Wo haben wir Spaß dran? Wo haben wir weniger Spaß dran? vielleicht eine dumme Beobachtung noch reinwerfen und dann sind die Zuhörer hoffentlich auch zufrieden.
Ich glaube, an einer Sache, an der wir weniger Spaß gehabt hätten, die haben wir glücklicherweise ausgelassen. Das ist nämlich Spielbergs Beitrag zum Episodenfilm Unheimliche Schattenlichter, also Twilight Zone, The Movie. Da hat er diese Altenheim-Episode gemacht. Und ich weiß, dass wir über die George Miller-Episode in Twilight Zone, The Movie, noch gesprochen haben im Rahmen seiner Filmografie.
Das ist korrekt.
Aber bei Spielberg haben wir die einfach jetzt mal ignoriert, aus Gründen.
Ich habe ja damals, also ich weiß gar nicht, wie es bei dir war, weil ich hatte den damals noch nicht gesehen. Und ich habe dann, ich habe den natürlich komplett geguckt. Ich habe nicht nur die George Miller-Episode gesehen, sondern ich habe den damals komplett geguckt, ja.
Kick the Can heißt sie, glaube ich.
Ein treffender Titel, if there ever was one.
Genau, wir machen heute ein kleines Ranking, also kleines, großes Ranking. Ich wollte nur kurz vorwegschicken, weil wir ja, ich möchte nicht sagen, einen Disput darüber hatten, aber eine Meinungs- oder abweichende Eindrücke zum Schaffen von Spielberg bezüglich der Frage, hat er mehr Period-Stoffe gemacht oder Stoffe, die in der fernen Vergangenheit oder in der Zukunft angesiedelt sind, also Science-Fiction-Stoffe oder mehr Filme, die ihm hier und jetzt spielen. Und ich sagte unbedachterweise, und du hast mich gleich vollkommen richtigerweise auch zurechtgestoßen, schade, dass Spielberg eigentlich kaum noch Filme macht, die in der Jetztzeit angesiedelt sind. Und du sagtest, ja, hat er das eigentlich jemals? Und ich bin nun mal zurückgegangen und habe mir mal notiert, wann er eigentlich relativ viele zeitgenössische Stoffe gemacht hat, also Filme angesiedelt im Hier und Jetzt, und wann er aufgehört hat damit. Und man muss sagen, es hielt sich so einigermaßen die Waage noch in den 70er, 80er und 90er Jahren. Da ist er hier in den 70ern, hat er fast nur zeitgenössische Stoffe gemacht. Die spielen wirklich alle im Hier und Jetzt, also in einem Abbild unserer realen Welt der 70er Jahre. Und in den 80ern, dann wurde schon weniger. Da waren es nur noch 2 Filme von insgesamt 7. In den 90ern war es 50-50, 3-3. Und dann in den Nullerjahren fing er an, sich, glaube ich, so komplett zu verabschieden von dem, ja, Abbilden von Ereignissen im Hier und Jetzt. Und in den 10er und 20er Jahren gibt es exakt 0 Filme, die in der Jetztzeit spielen. Also insofern, du hast ja vielleicht fast 100%ig recht gehabt, als du gesagt hast, hat er sich jemals so wirklich für die Jetztzeit interessiert. Aber man muss sagen, in den 70ern war er fast komplett im Hier und Jetzt. Aber da war er eben auch noch in seinen 20ern und vielleicht war da das Leben interessanter. Also da hat ihn vielleicht auch noch seine Umgebung herausgefordert, die filmisch zu verarbeiten.
Ich muss natürlich auch sagen, also ich habe im ersten Moment dann auch Titel, die zwar vielleicht in der Jetztzeit spielen, aber fantastische Elemente beinhalten, nicht vielleicht.
Ach so.
Also ja, 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 die hatte ich dann schon mal rausgezogen. Dann, also wenn man danach geht, dann ist es, glaube ich, fast nur ein das Film, den man zählen könnte. Nein, wirklich, das wäre The Terminal. Das ist, glaube ich, sogar der einzige.
Ich glaube, du hast recht.
Ja, stimmt. Und dann dachte ich ja, so, okay, ich kann mich an keinen einzigen. Aber das zumindest ist ja eine interessante Beobachtung auf jeden Fall, die du da vorgeworfen hast. So, ja, okay.
Also wenn du das so differenziert betrachtest, dann verstehe ich auch deinen vehementen Einwand, als du sagtest, nein, das hat er doch noch nie gemacht. Aber naja, tatsächlich muss man ja sagen, mein Kopf
als erstes hingegangen. Oder
ja, du hast ja recht. Aber ich meine, gerade so frühe Meisterwerke wie Jaws oder E.T., die profitieren ja enorm davon, also die Stimmung der Filme enorm davon, oder Unheimliche Begegnung der dritten Art, dass die Welt, die wir dort sehen, sehr mondän, fast schon banal ist. Also so eine typische Alltagswelt, die wir eben kennen. Da ist eine Familie mit einer alleinerziehenden geschiedenen Mutter in der US-Vorstadt und dann taucht da plötzlich eben so ein knotiges kleines Alien auf und bringt den Alltag durcheinander. Und also von daher, also das hat für mich eben einen großen Reiz ausgemacht, dass man eben so in diese relatable Welten einfach etwas Übernatürliches einbrach, und das fehlt eben im späteren Schaffen von Spielberg eben. Wenn ein Film beginnt wie Ready Player One und die ersten 3 Minuten sind schon so drüber, dass sie der Schädel wegbrät, also das ist so.
Ich bin gerade begeistert von dem Wort, was du eben, wie du E.T. beschrieben hast. Ja. Knotig. Habe ich, glaube ich, ja. Würde mich auf der Straße anhalten, Dennis, sag mir sofort, welches Alien knotig aussieht. Ich müsste passen.
Okay, tut mir leid.
Aber nein, um Gottes Willen, nie entschuldigen, Patrick, nie entschuldigen. Es trifft sehr gut, doch, ja, knotig.
Ist ja alles nur Vorgeplänkel zu unserem Ranking.
Nee, Überraschung, wir haben uns jetzt nochmal so in die Diskussion eingeschaltet, dass wir die komplette Filmografie von Spielberg nochmal von neu besprechen. Ranking kommt erst nächstes Jahr.
Wer möchte anfangen? Du darfst wählen.
Ich fange sehr gerne an. Also 34 Titel einmal, alle Filme, die wir besprochen haben.
Genau, wir nennen im Wechsel den Titel zur Platzierung. Und genau, mal gucken, an welchen Stellen es zu einem Eklat kommt, dann äußern wir uns auch gerne noch mit ein, zwei erklärenden Sätzen dazu. Aber ansonsten lassen wir einfach die bisherigen, ich würde mal sagen, 11, insgesamt rund, das sind ungefähr 30 Stunden Podcast-Material, das ihr nachhören könnt. Also tut euch den Gefallen.
Ich gehe davon aus, dass unsere 34 der gleiche Film sein wird, aber
Ist es ein Film, bei dem du dich zunächst einmal gefragt hast, ob der in der Jetztzeit spielt oder nicht? Weil ich habe mich das schon kurz gefragt, aber er tut's nicht, nein. Willst du anfangen?
Ich fange gerne an. Ja. Platz 34 ist bei mir BFG.
Ja, bei mir auch, der BFG. Okay.
Ja.
Es war aber kein leichter Kampf. Ach so, machst du weiter, soll ich weiter?
Ach so, natürlich, das ist bei dir.
Also. Wir können auch einen Wechsel machen, mir ist das egal.
Ich glaube, dann wird es verwirrend.
Okay, bitte, dann die 33.
Mit 33 werde ich vielleicht ein paar verärgern. Dazu bitte einmal mehr in die letzte Folge hören. Es ist einfach ein Genre, das nicht auf meiner, es liegt mir nicht nah am Herzen. Es ist einfach, die Platzierung rührt einfach nur aus dem einzigen Grund, dass ich keine Lust habe, 0,0 nochmal diesen Film jemals wiederzusehen. Und das ist leider West Side Story. Es tut mir leid.
Es muss dir nicht leid tun. West Side Story sieht man bei mir dann in ungefähr 20 Plätzen wieder. Auf Platz 33 ist The Terminal. Zu dem ich sagte, sexistische Kackscheiße in irgendeinem Moment. Und ich muss sagen, nicht der ganze Film ist so schlimm und er ist leidlich unterhaltsam, aber es ist für mich eines von Spielbergs absolut uninspiriertesten, unambitioniertesten Projekten und gilt für mich einfach nur so als Filmmaterial zwischen zwei wirklich, wirklich guten Streifen, ja.
Auf Platz 32 kommt bei mir der Film, der es leider verpasst hat, das Publikum zu hooken. Nämlich Hook.
Geht mir genauso. Und ich muss hier schon sagen, hier beginnt schon für mich die Phase, schon bei Platz 32, wo ich sage, so schlecht sind die gar nicht.
Ja, ich wollte es gerade sagen, ja, genau. Im Grunde ist das ja auch, ich würde das auch über West Side Story sagen, aber also da ist halt einfach so meine Interessen liegen woanders. Aber BFG, das ist so der einzige, wo ich wirklich sage, ja, okay, das ist ein schlechter Film und da no redeeming qualities whatsoever.
Ja, also ich glaube so die folgenden 3-4 Plätze, da hatte ich einfach kein Interesse, muss ich tatsächlich einfach sagen. Also das sind handwerklich sauber gemachte Filme, an denen ich einfach null Interesse habe. Sag mal 31.
Das ist bei mir Always, der Feuerengel von Montana. Ein sehr schön. Film, zu dem ich jedes Mal diesen Zusatztitel sagen muss. Ich werde es bis auf dem Sterbebett werde ich liegen und ich werde meinen Enkelkindern von dem Feuerengel von Montana.
Ich liebe den so sehr. 31 ist bei mir Ready Player One. Wiederum super kompetent gemacht, also wirklich eine technische Meisterleistung, die mich absolut kalt gelassen hat, weil ich überhaupt nichts mit diesem Nostalgie-Gedöns an der Backe habe.
Das habe ich auch nicht, deswegen kommt auf Platz 30 bei mir Ready Player One.
Okay, da steht bei mir 1941. Und um den tut es mir so ein bisschen leid, weil das war der erste Film, über den wir, glaube ich, gesprochen haben, bei dem ich so auf ein heimliches Meisterwerk hoffnete. Hoffte.
Okay.
So. Und ich dachte, ich hatte den so lange nicht gesehen und dachte, ja, vielleicht ist der doch heimlich gut. Und dann sah ich ihn wieder und stellte fest, nee, das sind irgendwie 3 bis 5 Gags drin, die zünden. Und der Rest ist einfach nur John Belushi, der mich tierisch nervt. Also.
Ja, der Platz 29 wäre bei mir dann einmal 1941. Ja, klar, mega Flop. Wir haben darüber gesprochen. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Es gibt so 1-2 Gags, die ganz lustig sind, so, wo ich mich dann auch, wenn ich die Augen schließe, ich versuche mich dann zu erinnern. Ja, kommen so 1-2 Bilder, aber im Großen und Ganzen ist es leider, das war, glaube ich, so unser Resümee, Spielberg, der versucht, so einen Zucker Abrams-Film zu machen und er zu begabt dafür ist und es leider nicht so gut funktioniert hat.
Das hast du schön gesagt. Ich glaube, mein Platz 29 wird dich enttäuschen als Fan des Films, aber das sind eben die Abenteuer von Tim und Struppi und das Geheimnis der Einhorn. Ja. Also das ist tatsächlich als Mensch, der die Bücher von Hergé liebt, ist das einfach nicht mein Tim und da bin ich tatsächlich dann einfach zu sehr der Comicbuchvorlage verpflichtet. Das ist ich habe den zum dritten Mal geguckt, der hat mich zum dritten Mal nicht mehr so geärgert wie einst, aber wiederum unterwältigt und ich glaube, das war es jetzt auch für mich und Tim. Also in Filmform.
Sehr, sehr schade. Bis das Sequel, wo ich immer noch nicht die Hoffnung für aufgegeben habe, irgendwann kommt. Ich halte, meine Hoffnung bleibt bestehen. Die Hoffnung blieb auch bestehen für Tom Hanks, dass er irgendwann mal aus seinem Terminal rauskommt, bei mir auf Platz 28. Mann aus Fuck. Ich wollte noch mal gucken, wie. Ah, wo kommt er noch mal her? Krakoja, natürlich. Was war die auf der 28?
28 ist nicht wahnsinnig kontrovers, weil ich glaube, der Film wird gemeinhin nicht sehr geliebt und ich habe auch von den einen oder anderen gehört, die versuchen jetzt auch diesen Film wieder zu entdecken und ihm positive Aspekte abzugewinnen und wir waren uns da, glaube ich, auch einig, dass die erste Hälfte gar nicht so verkehrt ist, aber die zweite Hälfte umso schlimmer. Das ist Indiana Jones und das Geheimnis, das Königreich des Kristallschädels. So heißt er doch, ne?
Indiana Jones Geheimnis, Königreich, Kingdom of the Crystal Skull. Ja.
Indie 4.
Du wolltest wahrscheinlich Secret of the Ooze sagen.
Ja, genau. Ja. Irgendwas mit Geheimnis. Nee, wir waren doch beim Geheimnis der Einhorn, deswegen war ich da gerade noch gedanklich. Ja.
Bei mir auf Platz 27 ist einmal das bekannteste Pferd aller Zeiten. Es heißt Warhorse. Oder Gefährten deutschen Team.
Der heißt Jerry, glaube ich, im Film, oder?
Ernsthaft? Hieß einen Namen?
Ich meine, es hieß Jerry oder Kenny. Es hat einen sehr, sehr banalen Namen. Das war, hat es eben auch so merkwürdig gemacht. Das hatte irgendwie keinen coolen Namen wie der Bezwinger oder so. Sondern es hieß, glaube ich, Jerry oder Kenny oder Fred.
Muss ich sofort an eine Komödie denken. So. Jerry. Ja. Ey, Jerry, flieg mal das Feld.
Ja. Platz. Oh Gott. Ich mochte Warhorse gerne. Ich sollte besser Bescheid wissen. Bei mir kommt es viel, viel weiter oben, Warhorse. Auf Platz 27, also nicht erschreckend weit oben, keine Sorge. Also es ist jetzt kein Top-10-Spielberg, aber weiter oben als bei dir. Bei mir auf Platz 27 ist The Lost World, Jurassic Park, das Sequel zum 93er Jurassic Park. Ja, ich glaube hauptsächlich aufgrund der Kritikpunkte, die ich auch über The Terminal äußerte, einfach weil das einfach nicht Spielberg ist auf der Höhe seiner Kunst, weil unambitioniert, sondern eben sich alles anfühlt nach dem, was es ist, nämlich ein Sequel, um einfach nur mal ein bisschen mehr Kohle zu machen mit Dinos.
Unambitioniert trifft es sehr gut, Patrick, denn bei mir auf der 26 kommt Amistad.
Ja, bei mir auch.
Oh, okay, ja, perfekt. Gute Ambitionen, guter Ansatz wahrscheinlich und was mir am meisten hängen geblieben ist, ist der Anfang, so die ersten 10, 15 Minuten, als man diesen Aufstand auf dem Schiff sieht. Der Film fängt Bombe an und hat dann auch ein paar gute Momente und ich bin ja eh für so Gerichtsdramen, ganz egal aus welcher Epoche, zu haben, aber ja, der Film verliert dann irgendwann seinen Fokus und so die, wofür Gerichtsdramen ja immer bekannt sind, dann die Schlussrede, die dann von dem Staranwalt gehalten wird, die dann immer so mitreißend ist und hier, ich könnte mich noch nicht mal an einen Satz erinnern, der dort gefallen ist. Sehr, sehr schade. Aber ja, hat Spielberg ja später zumindest das Thema noch mal aufgegriffen und in einem besseren Film behandelt.
Ah, ja. Also Amistad ist so tatsächlich ein Film, bei dem nur ein Gedanke bei mir kleben geblieben ist, nämlich derjenige, dass wir gerade bei so umfangreichen Filmografien viel Spaß daran haben, so ein bisschen Leitmotive herauszulesen aus dem Schaffen eines Filmemachers. Und bei Amistad kam mir so der Gedanke, ist es wirklich so, dass Spielberg vielleicht einfach nur gute Anfänge kann und keine guten Enden? Weil auf Amistad trifft das absolut zu. Ich finde, das Ende von Amistad ist voll vor die Wand gefahren und die ersten 10 Minuten sind fantastisch. Und das gilt eben für viele Filme von Spielberg. Ich muss aber sagen, es gilt nicht für ausreichend viele Filme von Spielberg, als dass ich sagen kann, okay, das ist jetzt hier so ein quasi Trademark dieses Regisseurs, weil er hat oft auch einfach sehr, sehr gute Enden. Aber ja, Amistad ist, ich glaube, er war einfach nicht der Richtige für den Stoff. Und am Ende weiß er eben auch nicht, wo seine Geschichte hinführt. Und ich möchte den Film jetzt auch nicht so im Vorbeigehen spoilern für die Menschen, die ihn noch nicht gesehen haben. Wirft dann quasi so eine Hypothese an die Wand, die ein bisschen weit gegriffen ist.
Auf Platz 25 ist bei mir AI. Ein Film, den ich zum ersten Mal gesehen habe, ich mich natürlich lange davor gedrückt habe. Und zumindest, es ist ein Film, den möchte ich gerne in den nächsten Jahren nochmal sehen. Nicht, weil ich denke, oh ja, okay, der wird mir besser gefallen, aber ich glaube, weil ich aus dem Film mehr rausziehen kann, als ich es beim ersten Mal getan habe. Weil so ein bisschen ich eine gewisse Vorstellung hatte, was der Film ist. Und der schon da so mein Denken ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Und gerade so, das, wo der Film nachher hingeht, was er einem zeigt, ist was anderes, als was ich erwartet habe. Ich bin trotzdem nicht so warm geworden mit dem Film, dass ich sage, oh, ja, Bombe, Meisterwerk. Aber der hat zumindest bei mir genug Eindrücke hinterlassen, dass ich da auf jeden Fall noch mal eine Zweitsichtung in der nächsten Zeit, und Zeit sind die nächsten 2, 3 Jahre vielleicht, anstrebe. Oder offen für bin, sagen wir es so.
Mein Platz 25 könnte inhaltlich nicht weiter weg sein von deinem tatsächlich, aber ich teile einen, er hat eine Gemeinsamkeit mit dem von dir erwähnten AI gerade. Für mich beginnen jetzt so die Filme, die ich auch gerne wiedersehen möchte. Bisher, also so mit Blick auf die bisher genannten Titel würde ich sagen, ja, wäre jetzt auch okay, wenn ich die nie wieder gucken würde. Aber jetzt auf Platz 25 ist zum ersten Mal ein Film, von dem ich sagen würde, ich glaube, wenn der im Fernsehen mal zufällig läuft, dann bleibt er einfach an. Und das ist Always, der Feuerengel von Montana, dem ich ansonsten nichts weiter hinzuzufügen habe. Außer, es ist ein grundsolider Film, ich finde ihn sehr, sehr unterhaltsam, aber er ist wirklich einfach nichts Besonderes.
Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ja, ich würde auch sagen, jetzt so, also mit AI geht's langsam los, wo ich sage, ja, okay, definitiv kommen hier Filme, die ich noch gerne einmal sehen möchte. Hm. Mit dazu kommt einmal der innig heißgeliebte, populäre Spielberg-Titel Indiana Jones und The Secret of the Ooze. Oh nee, warte. Kingdom of the Crystal Skull. Ja. Ein Titel, den ich, es fühlt sich immer falsch an zu sagen, dass ich diesen Film gerne verteidige, weil das hört sich zu positiv an. Hm. Aber ich würde zumindest vehement dagegen stimmen, zu sagen, dass das ein schlechter Film ist. Weil das ist es in meinen Augen nicht.
Absolut.
Mehr dazu in der Folge. Genau, das wäre mein Platz 24. Patrick, was ist bei dir auf der 24?
Mein Platz 24 sind die Fablemans. Tatsächlich ein Film, der mir erschreckend wenig gegeben hat, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ich glaube, so im Spätschaffen von Spielberg der Film war, auf den ich mich am meisten gefreut habe, weil ich ihn noch nicht gesehen hatte. Und dann gucke ich diesen Film an und denke mir, ich weiß überhaupt nicht ein Deut mehr über Steven Spielberg nach diesem Film als zuvor. Und er ist super kompetent inszeniert und ich mag die meisten der beteiligten Schauspieler, aber es ist, ja, man erinnert sich gerne an die letzten 5 Minuten, die wirklich sehr on point sind und sehr, sehr amüsant, aber alles davor ist so, flog an mir vorbei und hinterließ keinen bleibenden Eindruck.
Mhm.
Leider.
Bei mir auf der Platz, ja, ja, genau, denn das ist der richtige Artikel dafür. Auf Platz 23, The Color Purple. Ein Film, der, gute Ansätze, sehr ambitioniert natürlich, ohne jetzt die Vorlage zu kennen, aber ein ambitioniertes Thema von Spielberg, das leider nicht ins Volle trifft, aber zumindest ich auch nicht als schlechten Spielberg-Film bezeichnen möchte und kann, weil genug Gutes drin ist. Allen voran natürlich die Darsteller, der Cast. Bleibt leider so ein bisschen in manchen Aspekten auf der Strecke.
Ja. Bei mir auch auf Platz 23 die Farbe Lila. Ich finde auch ein passender Film für die 23, weil es ist ein guter, vielleicht sogar sehr guter Film. Ich glaube, einfach aus den Händen des falschen Regisseurs zur falschen Zeit. Stoffe wie jetzt auch die Amazon-Adaption von The Underground Railroad und sowas haben ja gezeigt, dass man einfach solche Stoffe heute mit auch ein bisschen oder 12 Years a Slave mit auch ein bisschen mehr Härte und Eindringlichkeit porträtieren kann. Und Color Purple wirkt dann für mich noch zu oft zu zahm. Und ein Film über dieses dunkle Kapitel amerikanischer Geschichte sollte nicht so zurückhaltend geschildert sein. Wobei Whoopi Goldberg toll ist in dem Film, aber da habe ich mir einfach so auch so ein bisschen mehr emotionale Erschütterung, möchte ich mal sagen, gewünscht und sie nicht bekommen.
Ja. Auf Platz 22 ein Film, der nur 2 Plätze über deiner Platzierung, obwohl er mir, wenn ich unser Gespräch mich daran erinnere, wesentlich besser gefallen hat, The Fablemans.
Ja.
Ich mag den, ich finde ihn toll, aber interessant zu sehen, dass er nur 2 Plätze einmal über deinen Platz 24 ist. Ja.
Ja. Ich meine, es ist eben Spielberg, über den wir sprechen. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, mit dem Brustton der Überzeugung, wir sind jetzt zwar noch in unseren 20ern, aber es sind trotzdem alles sehr, sehr gute bis sehr gute Filme, über die wir sprechen. Ja. Und auch, wenn ich sage, Empire of the Sun ist bei mir auf Platz 22.
Mhm.
Ich kann hier und da an dem Film rummäkeln, habe ich auch getan in der dazugehörigen Folge, aber es ist ein sehr, sehr guter Film. Es ist einfach nur nicht mein liebster Spielberg. Oder zumindest habe ich 21 Spielbergs, die mir lieber sind. So.
Das geht mir genauso, denn bei mir auf der 21 ist Lincoln ein Film, wo ich auch überrascht war, dass der bei dir jetzt noch nicht vorgekommen ist, weil ich dachte, der ist kommt etwas niedriger. Aber ja, ich mag den komischerweise so, wenn du mir den, hätte ich ihn noch nicht gesehen, du würdest mir so kurz vor dem Film erzählen, würde ich sagen, ist glaube ich nicht so meins, aber für mich hat er sehr gut funktioniert. Beim zweiten Schauen sogar jetzt noch besser als beim ersten Mal. Trotz des Themas. Starker Titel, wenn auch natürlich mit einem vielleicht etwas trockeneren Thema als andere Titel.
Sehr gut zu Ende gebracht, Gatos so gerettet.
Ja.
Ja, jetzt kommen so die ganzen politischen, wollte gerade sagen, Kostümschicken sind sie ja nicht, wobei natürlich alle in der mehr oder weniger fernen Vergangenheit spielen, bei mir direkt hintereinander. Und da habe ich dann tatsächlich, weil ich nicht wusste, welchen ich wo einsortieren muss, jeweils auf das Ensemble geguckt und geguckt, wo die mir am liebsten, die liebsten Schauspielerinnen und Schauspieler vertreten sind. Deswegen auf Platz 21, relativ wahllos, da könnte auch auf der 19 stehen, Bridge of Spies. Die Wolke der Spione, so heißt er gar nicht. Ne? Die Übergabe heißt er im Deutschen, oder?
Die Wolke der Spione.
Nein, die Brücke der Spione.
Ach so, ich habe verstanden, die Wolke.
Nein. Heißt der die Übergabe? Der Agent? Der hat so auch so einen Zusatztitel,
im
oder?
Im deutschen Titel, der Unterhändler.
Der Unterhändler, ach je, meine. Ja, das ist, der Unterhändler ist aber immer noch besser als die Verlegerin. Aber dazu vielleicht gleich.
Ist korrekt. Das ist korrekt. Ja, ein Titel, den ich dank dieser Filmografie einmal oder dieser Besprechung kennenlernen durfte, war ein Titel, den ich bisher nie gesehen hatte, direkt zu Beginn in unserer ersten Folge, The Sugarland Express auf Platz 20. Ein
okay.
Was hättest du denn
noch? Das trifft mich mehr als West Side Story tatsächlich, weil, ja, okay.
Oh, Patrick, warte mal, ja. bis du hörst, was ich auf Platz 14 und dann auf Platz 13 gepackt habe. absolut kein guter Film, aber ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass wenn ich die Liste, die ich natürlich vor mir habe, einmal draufschaue und sehe, was danach kommt, eine Entscheidung, die ich zu jeder Sekunde vertreten kann.
Okay, alles klar. Platz 20 ist bei mir Lincoln. Ich habe das Gefühl, alles über den Film gesagt zu haben. Deswegen, da steht er.
Sehr gut. Dann kommen wir einmal zu meinem Platz 19. Von dir schon einmal erwähnt, Christian Bale in Empire of the Sun. Toller Titel. Hat bei der zweiten Sichtung für mich nicht wesentlich abgenommen, auch nicht dazu gewonnen. Einfach starker Titel. Auch, glaube ich, so.
Ich finde lustig, dass du Christian Bale erwähnt und sagst, hat dich wesentlich abgenommen oder zugenommen.
Genau. Gilt für den Film und nicht für Big Boy Bale. Was wollte ich sagen?
Ich habe dich komplett aus dem Tritt gebracht.
Ich merk's. Empire of the Sun habe ich so immer als den Spielberg-Film wahrgenommen, den so die wenigsten auf dem Schirm haben. Es ist so der unbekannteste Spielberg-Film, so, wo du denkst, ah ja, stimmt, den hat er auch gemacht, der ist von dem. Aus irgendeinem Grund denke ich das jedes Mal, wenn ich das Cover sehe. Aber bin wahrscheinlich nur ich. Was ist bei dir auf der
19? Wie schon angeteasert, jetzt kommen ab so die ganzen politischen Stoffe, dass der letzte in diesem Triumvirat ist die Verlegerin aus dem Jahre 2017. Auch über den habe ich, glaube ich, alles gesagt. Da gefiel mir einfach nur das Ensemble am besten. Ich denke, der hat ähnliche erzählerische Schwächen, komischerweise wie die beiden zuvor von mir genannten Filme, Der Unterhändler und Lincoln. Aber er hat einfach ein fantastisches Ensemble. Und darüber habe ich mich sehr gefreut, ja.
Bei mir auf Platz 18 Catch Me If You Can. Ein toller Film. Unterhaltsam, kurzweilig, sehr spaßig aufgelegt. Ende hatten wir, glaube ich, so nicht unsere Probleme, aber waren so ein paar Haker drin, aber ansonsten ein toller Film.
Auch ein toller Film ist Gefährten, Warhorse, den ich deutlich lieber mochte als du. Ich möchte jetzt nicht so hyperbolisch rüberkommen, aber ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, eine der Top 3 positiven Überraschungen innerhalb dieser Filmografie. Also ich glaube, für mich die Nummer, vielleicht sogar die Top 1 positive Überraschung, weil von dem habe ich gar nichts erwartet und wurde sehr angenehm überrascht. Ich glaube, das Gegenstück dazu wäre 1941, von dem ich mir sehr viel erhofft hatte und dann doch ziemlich enttäuscht war. Aber Warhorse war, ich habe null Interesse gehabt an dem Stoff. Ich habe auch ausführlich darüber geredet, wie schlecht ich das Marketing zu diesem Film fand, unabhängig davon, dass mich eben der Inhalt nicht interessierte. Und dann guckte ich mir den Film an und dachte mir, wow, das ist, ich wünschte, Spielberg würde noch einen Film im Ersten Weltkrieg machen. Gutes Ding.
Ich habe eben noch mal kurz geschaut, weil wir waren uns ja eben kurz unsicher, wie das Pferd heißt. Und ich wünschte, es hieß Jerry. Das wäre fantastisch. Der Film ist automatisch ein Stern mehr auf Letterboxd. Ja. Aber er hieß Joey.
Ach, Joey.
Joey war es. Der gute Joey.
Das ist halt doof, wenn so fährt wie der schlimmste aller Friends heißt. Also, aber ja. Nein, nichts gegen Matt LeBlanc oder wie er heißt, oder Matt LeBlanc, egal.
LeBlanc.
Ja, LeBlanc.
Ross wäre auch viel besser so ein Pferdename gewesen. Das Ross. Stimmt, wäre ein viel besserer Name für ein Pferd gewesen, Patrick. Das ist korrekt. Oder Rachel, einfach Rachel. Wir müssen das umsehen.
Ich frag mich, wie lange wir den Witz noch totreiten können, bevor Menschen sagen, wir scheißen jetzt einfach mal ab.
Das würde ich nicht tun, denn dann würden sie verpassen, was bei mir auf der 17
ja,
für einen Titel kommt. Das ist bei mir ein Titel, den du ebenfalls schon genannt hast. Und ein Film, der mir bei der zweiten Sichtung wirklich viel besser gefallen hat. Und ich den Film und seine Struktur, um das mal so zu sagen, viel besser wertschätzen konnte. Und das ist Bridge of Spies. Aha. Der irgendwann so einen kleinen Hakenschlag macht und die Story, womit der Film beginnt, nicht mehr die Geschichte ist, die er in seiner zweiten Hälfte erzählt. Und ich glaube, habe ich beim ersten Mal mehr gestört. Beim zweiten Mal, ich konnte wesentlich mehr mit dem Film anfangen. Starker Film, starker Titel. Bridge of Spies mit dem Zusatztitel Brücke der Wolken, oder was hast du eben gesagt? Wolkenbrücke?
Du hast gesagt, Brücke der Spione. Ich habe den einfach wortwörtlich übersetzt. Du hast Wolke der Spione verstanden.
Ja,
vielleicht habe ich auch Wolke der Spione gesagt.
Ja. Die Wolken der Spione.
Ich bin mir ziemlich sicher, einige Menschen werden enttäuscht sein, dass ich diesen Film auf Platz 17 stecke, weil er ist doch sehr heiß geliebt, aber eben nicht von mir. Dennoch ist es ein guter bis sehr guter Film. Das ist Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Er macht eben nur nichts dessen, was ich nicht schon genauso gut oder besser in den beiden vorhergehenden Streifen gesehen habe. Und mir, das kann man ja auch gerne nachhören, wenn man denn möchte, ist der Film eben ein bisschen zu geckig und beschäftigt sich eben zu sehr mit der Origin-Story und Familiengeschichte von Indiana Jones, einer Figur, von der ich eigentlich nie so viel wissen wollte, wie ich es in diesem Film erfahre. Und na gut, es ist immer noch trotzdem ein sehr guter Film und nicht zu Unrecht irgendwie hier platziert zwischen zwei Filmen, die ich auch sehr gerne mag. Also bitte keine bösen Briefe. Indiana Jones 3 ist mein Platz 17.
Dann kommen wir einmal zu Platz 16 und das ist bei mir The Post. Und ich glaube, ich weiß mittlerweile, warum man den Film umbenannt hat. Also Post, vielleicht haben sich zu viele dann an das Amt erinnert gefühlt, diese Comedy-Serie mit Jochen Busse, gesagt, oh nee, The Post, das Amt, das geht nicht. Wir müssen den umbenennen. Ja. Und so kam dann die Verlegerin raus.
Ich verstehe mal solche Umbenennungsstrategien tatsächlich, wenn wir von Filmen sprechen, die in den 70er, 80er, 90ern, sagen wir mal, oder kurz gesagt, vor dem Internetzeitalter rauskamen, wo Menschen eben auch nicht in ihrem Alltag so viel englische Sprache einbanden, aber eingebunden haben, wie auch immer. Einbindete Titeln. Aber The Post, ich glaube, hätte man 2017 auch durchaus unter dem Originaltitel rausgeben können.
Ich denke schon, ja.
Aber die Verlegerin, ja. Wo waren wir, 16?
16, wir waren bei 16.
AI. Künstliche Intelligenz, wiederum kann man gern nachhören, man sollte alle Folgen von uns nachhören, Film, den ich sehr gerne mag, der emotional bei mir total kracht, also im Positiven sehr, sehr wirkt, aber eben, ich glaube, Abzüge der B-Note kriegt, weil er an seinem eigentlichen Science-Fiction-Dingen und an den Ideen, die er aufwirft, am Ende sehr, sehr wenig Interesse hat. Und das ist so ein bisschen nach dem Motto, Liebe bezwingt alles, dann funktioniert, ohne sich wirklich den interessanten Fragen, die er aufwirft, zu stellen. Also auf einer intellektuellen Ebene 3-, auf einer rein gefühlsbetonten, emotionalen Ebene eine 1 mit Sternchen.
Ja, wie eben schon gesagt, ich bin gespannt auf meine Zweitsichtung und dann das Ergebnis. Aber ja, ein sehr interessanter Titel innerhalb dieser Filmografie. Bei Platz 15 findet ihr bei mir das Duell, mit dem es losging bei Spielberg.
Ah, okay.
Das Duell zwischen Mann und Maschine.
Ich glaube, da spielt vielleicht auch nochmal die Altersdiskrepanz zwischen uns eine Rolle, weil diese ganzen sehr frühen Stoffe finden sich bei mir deutlich weiter oben in meinem Ranking. Minority Report habe ich auf der 15. Und ich kann mich jetzt nur noch wiederholen, wir befinden uns in einem Abschnitt von des Spielberg-Rankings, wo alle Filme hervorragend sind und Minority Report ist auch hervorragend. Er ist nur nicht ganz so hervorragend wie die 14 Filme, die jetzt noch kommen.
Das ist richtig und ich bin mir sicher, bei zwei Filmen wirst du Schnappatmung bekommen, wenn ich sie nenne. Mhm. Aber noch sind wir nicht da. Bei mir auf Platz 14. Ein Film, den ich in den letzten Jahren wirklich häufig gesehen habe, aber nie als Kind, nie als Teenager, viel zu spät und vielleicht deswegen auch die Platzierung hier. Für mich ist das Close Encounters of the Third Kind. Ein Film, der gut ist, aber ich nie so warm geworden bin mit dem Film, dass ich sage, boah, Bombe, Meisterwerk. Und ich versuche es immer wieder. Bietet ja auch genug Fassungen, dass man den mehrmals gucken kann. Aber ja, bei mir auf der 14.
Mein Platz 14 ist Catch Me If You Can. Und den hast du auch bereits wunderbar zusammengefasst. Ich glaube, hinten raus wird er einfach ein bisschen lang im Zahn. Ich weiß nicht, ob der seine 160-minütige Spielzeit, der ist, glaube ich, relativ lang, rechtfertigt. Aber das ist, DiCaprio ist der Knaller einfach in diesem Film, unglaublich energisch, überhaupt viele junge, vor allem Schauspielerinnen in frühen Rollen zu sehen, ist ein echter Genuss. Und Christopher Walken geht wirklich ans Herz. Also super Film, temporeich, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
Temporeich und unglaublich viel Spaß, das sind auch die Stichworte für meinen Platz 13. Ein Film, den keiner wahrscheinlich so hoch in eine Spielberg-Filmografie packen würde, aber ich finde ihn großartig. Und das ist The Lost World Jurassic Park.
Ah, okay. Ich weiß, wer den da hinpacken würde. Ja. Ich hab am Discord, Bahnhofskino-Discord gefragt und er wurde einmal lobend erwähnt, tatsächlich.
Ja, klar. Gruß an Dirk. Nicht der Hochkaräter unter den Spielberg-Titeln, aber hier für mich ganz großartiges Blockbuster-Kino. Und ich gucke den immer wieder gerne und ich glaube, ich habe ihn mittlerweile häufiger gesehen als den ersten. Okay.
Ja, cool, da treffen wir uns zumindest mit einem weiteren Überraschungstitel meinerseits auf Platz 13, das ist nämlich West Side Story und ich glaube, den würden auch nicht viele Menschen so weit oben ansiedeln, also zumindest nicht hier unter uns beiden. Ich weiß nicht, wie es da draußen aussieht. Ich glaube, die Kritikerschaft hat ihn sehr geliebt. Im Spätwerk von Spielberg für mich der mit Abstand beste Film. Und mit Spätwerk sage ich mal so die letzten 20 Jahre. Also mit einem zugedrückten Auge. Da kommt noch ein Film, der ist von 2005, Zwinker, Zwinker. Aber also mit Blick auf die 10er, 20er Jahre, genau. Einfach West Side Story steht ja ziemlich alleine da, so als wirklich Top-Spielberg-Film für mich.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe ja ebenfalls mehr als genug gesagt zu dem Film, aber ich glaube, selbst das habe ich noch nicht mal. Deswegen springen wir einmal auf Platz 12, ein Sci-Fi-Film, Verfilmung von einem sehr bekannten Roman, War of the Worlds, Krieg der Welten. Okay. Und ja. Genau, einer von zwei Filmen aus 2005, beide gut und Krieg der Welten einmal hier zu sehen.
Jetzt kommen wir langsam so in die Kategorie Meisterwerke mit Platz 12, spätestens dann mit Platz 10. Das ist Saving Private Ryan bei mir auf Platz 12. Ein Film, über den ich wenig Negatives sagen kann. Jeglicher von mir geäußerte Kritikpunkt damals wirklich Nörgel auf allerhöchstem Niveau. Der Soldat James Ryan ist ein wirklich großartiger Film, auch nach den ersten 30 Minuten, die ja zu Recht vollkommen legendär sind. Gutes Ding.
Mehr als das. Bei mir auf Platz 11, ganz knapp vorbeigeschrammt an der Top 10. Und wahrscheinlich auch ein Film, den viele in ihre Top 10 packen würden. Aber auch bei mir ist es wie mit Close Encounters. Sad Sci-Fi, Hashtag Sad Sci-Fi. Es ist E.T. Ja. Der Knotenmann. Der Knotenmann aus dem All.
Ja, das grunzlige Alien. Also hübsch ist er nicht, ja.
Es ist Platz 11 in einer großartigen Filmografie. Und ich bin auch, ich habe den, wie gesagt, ich habe den ja als Kind gesehen, danach wirklich nie wieder. Und ich bin schon happy, den einfach noch mal gesehen zu haben. Also das muss ich schon sagen. Und der ist auch toll. Also da fällt es, glaube ich, schwer, den zu sehen und zu sagen, okay, ich kann nicht mehr verstehen, was sie damals alles so gejuckt hat. Nein, funktioniert auch immer noch gut und ist natürlich ein besonderer Titel innerhalb der Filmografie von Spielberg.
Auf Platz 11 ein Film, ich glaube, bei dem mir zum ersten Mal so bewusst wurde, hey, Spielberg macht jetzt nur noch Episodenfilme, oder? Und das ist Munich, also München aus dem Jahr 2005. Weil der ist eben sehr, sehr episodenhaft und komischerweise fühlt er sich trotzdem nicht zerfasert an. Und ich habe mir diesen Film angesehen, jetzt auch schon zum dritten Mal für unsere gemeinsame Podcast-Folge. Und mir ist zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, dass das dieser Stoff oder dieses Drehbuch, so wie es eben konzipiert ist, mit diesem so alle 10 Minuten ein neuer Schauplatz mit einem komplett neuen Szenario, mit einer komplett neuen Herausforderung, ich glaube, das wäre komplett gescheitert in den Händen eines anderen Filmemachers. Dazu gehört einfach das Genie eines Spielberg, das so packend zu inszenieren, dass man da wirklich rausgeht und das Gefühl hat, eine sehr, sehr schlüssige, emotional wie intellektuell packende Geschichte verfolgt zu haben, obwohl der Film eben ein Gemischtwarenladen ist, möchte ich mal sagen, an Eindrücken und Szenarien. Und ja, ich fand Munich ganz toll. Mega gut, einfach mega spannend. Ich mag auch einfach die Zeit, in der er spielt, überhaupt dieses ganze Setting, Spionagesetting. Also das spricht mich einfach auf fast jeder Ebene an. Und bis auf 2, 3 winzig kleine Schwächen hat sich der Film nicht zu Schulden kommen lassen. Also 2005 war ein sehr, sehr gutes Jahr für Spielberg.
Definitiv. Ich fand Munich dann wahrscheinlich noch einen Tick toller, denn bei mir kommt er auf die 10. Mhm. Ja, starker Titel, starkes Ding. Und das habe ich jetzt auch noch mal gedacht. Ich habe letztens Slow Horses geguckt. Das ist diese Agentenserie auf Apple TV Plus. Und was ich daran gut fand, was ich an Munich gut fand, so dass Agentenfilme, Spionagefilme in der heutigen Zeit eher zu Actionfilmen verkommen und so das Genre ein bisschen hinterherhinkt. Also keine Ahnung, die Mission Impossible Filme, ich liebe die großartig, aber man kann die wirklich nicht mehr Agentenfilme nennen und der Aspekt kommt leider immer so ein bisschen zu kurz. Und das finde ich ist Munich zum einen natürlich die emotionale Brisanz, mit der dieser Film aufgeladen wird, ist super, aber gleichzeitig halt auch so dieses Leben von dieser Einheit und die Zerrissenheit, mit der sie im Film auch zu kämpfen haben, ist super. Und die ein eindrucksvolles Bild liefert von dieser Arbeit, die über diesen Zeitraum lief. Gepaart mit spannenden Sequenzen, harten Sequenzen und ein ganz toller Film, den jeder einmal sehen sollte. München, Munich.
Das ist so ein bisschen wie, also die ersten 15 Minuten von Bridge of Spies, die eben wirklich wirken, als seien sie komplett aus dem Kalterkriegs-Spionage-Thriller aus den 70ern gefallen. Das schafft eben Munich über die kompletten 2,5 Stunden seiner Spielzeit durchzuziehen. Und deswegen ist er eben auch, finde ich so hervorragend. Genauso hervorragend auf eine völlig andere Art und Weise ist mein Platz C. Das ist Indiana Jones 2 und der Tempel des Todes. Ich weiß nicht, was ich über den Film noch sagen soll. Ich glaube, also der Film wahrscheinlich
Om Nam Shivai, Om Nam Shivai.
Sag mal so, der Film, der einem quasi mit einem nackten Arsch direkt ins Gesicht springt und sagt, hasse mich oder übe Kritik an mir, möchte ich mal sagen. Und es gibt eben vollkommen legitime Angriffspunkte diesem Film gegenüber, die man äußern könnte. Und die sind auch alle berechtigt und wir haben sie auch zum großen Teil angesprochen. Allem voran der eklatante Rassismus, den dieser Film darstellt. Aber meine Güte, macht der Spaß. Und deswegen zu Recht mein Platz 10.
Dann kommen wir einmal zu Platz 9. Es ist bei mir Jurassic Park aus dem Jahr 1993 war es, ja? Ja, 93, okay. Brauche nichts zu sagen. Ist natürlich der bessere Film als The Lost World, wobei ich mit beiden großen Spaß habe. Natürlich, Jurassic Park, der erste ist dann einfach nochmal ein paar Plätze besser und deswegen bei mir auf Platz 9. zu finden.
Mein Platz 9 ist The Sugarland Express. Für mich auch ein bisschen überraschend tatsächlich, weil nicht mehr wahnsinnig sattelfeste Erinnerung dran gehabt und jetzt beim Wiedersehen komplett verzaubert gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob er es verdient hat. Ich meine, Spielberg hat so eine großartige Filmografie und für mich jetzt da The Sugarland Express auf Platz 9 reinzupacken, ist auf jeden Fall sehr belastend von meinem eigenen sehr, sehr wohlwollende Blick auf diese Ära, auf diese Zeit einfach und auf das Ensemble, das hier mitwirkt. Das sind einfach fantastische Leute, allen voran Goldie Hawn. Ich habe unglaublich viel Spaß, denen zuzugucken und ich bin einfach gerne in dieser Umgebung unterwegs. Und natürlich kann man dann argumentieren, dass auch einige Filme, die ich bereits jetzt schon genannt habe, was ihre Kunstfertigkeit betrifft, ihre inszenatorische Raffinesse sehr viel weiter höher angesiedelt sein sollten als The Sugarland Express, der im Vergleich dazu zu einigen späteren Meisterwerken wahrscheinlich recht krude wirkt. Aber ich hatte unglaublich viel Spaß an dem Film und habe mich sehr in die Figuren reinfühlen können. Und deswegen auf Platz 9, ja.
Sehr schön. Bei mir auf Platz 8 der beste Sci-Fi-Film von Steven Spielberg.
Ja, okay.
Das ist Minority Report. Zweitbeste Drehbuch von Scott Frank nach Out of Sight. Und ein toller Film, geile Setpieces, wirklich eine coole Story. Also dieses Philip K. Dick-Konzept und diese Grundgeschichte wirklich sehr gut in diesen Blockbuster eingewoben. Tolle Dramaturgie, auch so der Whodunit-Aspekt kommt für meinen Geschmack nicht zu kurz, aber ist auch nicht so präsent, dass er irgendwie diese Hetzjagd kaputt macht. Geiler Film, kann ich mir wieder sehen und ja, bei mir deswegen auf Platz 8. Mhm.
Mein Platz 8 ist Jurassic Park. Ich glaube, das dürfte jetzt auch niemanden schockieren. Trifft eben so genau meinen Sweet Spot, vor allem damals, als der ins Kino kam, im Sommer 93. Da war ich eben 14 und habe mich die ganzen Sommerferien darauf gefreut, dass dieser Film endlich bald startet. Und er war besser als alles, was ich in diesem Jahr in den Sommerferien erlebt habe. Und ich muss sagen, diese komplette Euphorie, die ist jetzt ein bisschen abgeklungen. Mittlerweile gucke ich da ein bisschen mit einem etwas nüchterneren Blick drauf. Aber immer, wenn ich ihn wieder sehe, stelle ich einfach fest, Spielberg macht in dem Film alles richtig. Ich glaube, das war Blockbuster-Kino so gut, wie man es nur machen konnte in diesem Jahr. Und es ist erstaunlich, auf einen über 30 Jahre alten Film zurückzublicken, der so stark auf vor allem seinen computergenerierten visuellen Effekten fußt und also daher seinen Reiz bezieht und immer noch sich da reinfallen lassen zu können und dem glauben zu können, das als wahrhaftig empfinden zu können, was man da auf der Leinwand sieht. Also ist wirklich, wirklich ein guter Film. Ich mag den immer noch sehr, sehr, sehr gerne. Jurassic Park.
Bei mir auf Platz 7 ein Film aus dem gleichen Jahr. Mhm. Schindlers Liste, ein absolut beeindruckendes Stück Film. Sehr bewegend. Eine Wahnsinnstat, diesen Film Jurassic Park gleich, also zumindest in einem Jahr rauszubringen und auch so kurz hintereinander, also wirklich eine Leistung, vor der man den Hut ziehen kann, vor diesem Mann. Starker Film. Ein Film, der die Zeit mit Sicherheit überdauert, ohne zu sehr, nicht sentimental zu werden, aber zumindest, sentimental ist auch das falsche Wort.
Pathetisch, prätentiös?
Ja, null ist der Null. Also es ist einfach, ja, genau. Wir hatten in der Folge kurz darüber unterhalten, so wie wichtig dieser Film ist. Ja, natürlich, ich habe, glaube ich, was Doofes gesagt.
Ja.
Ein sehr wichtiger Film. Ein beeindruckender Film und wer den nicht gesehen hat.
Ist sehr wichtig und ich glaube, auch aus diesem Grund, auch aus dieser Wichtigkeit heraus, ist er bei mir ebenfalls auf Platz 7. Er sollte so weit oben sein. Es ist kein Film tatsächlich, glaube ich, zu dem ich in den nächsten Jahren zurückkehren werde, im Sinne von, jetzt lasse ich mich mal gut 3 Stunden gut unterhalten, gucke doch mal Schindlers Liste an. Das nicht, aber es ist wahnsinnig wichtig, maßgeblich für den späteren Verlauf auch der Filmgeschichte und der Annäherung an solche Stoffe, den Holocaust eben betreffend, dass es diesen Film so gibt und wahrscheinlich zum damaligen Zeitpunkt neben Claude Lanzmanns Shoah einfach der maßgebliche Stoff zu diesem Thema und wahrscheinlich bis heute noch. Ich meine, jetzt sind da gerade in den letzten Jahren, zuletzt mit The Zone of Interest, noch so ein paar Stoffe dazugekommen, bei denen man sagt, okay, das ist nochmal so eine ganz andere, völlig auch drastische und bahnbrechende Art und Weise, sich diesem Thema zu nähern. Aber Schindlers Liste hat eben auch diesbezüglich nach über 30 Jahren nichts von seiner Wichtigkeit verloren. Und ja, da ist das Wort schon wieder wichtig. Deswegen auch auf Platz 7. Aber eben auch aus Überzeugung, muss ich sagen, meinerseits heraus. Weil das ist ein großartiger Film. Und da gehe ich eben auch voll mit.
Auf Platz 6 findet sich bei mir ein Film, den du schon längere Zeit genannt hast. Es ist Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Okay.
Zu Recht wahrscheinlich.
Also früher war es halt auch dann, glaube ich, so häufig mein Favorit. Oder so im Freundeskreis halt häufig, gerade weil du eben gesagt hast, so hier, die Gags gehen dir so ein bisschen auf den Keks oder es sind so viel Klamauk drin. Ist, glaube ich, so das, weswegen man den vielleicht halt in früheren Jahren häufig mehr mochte, weil man irgendwie, das ist der Witzige. Witzig sind natürlich alle auf ihre eigene Art und Weise.
Ich muss dazu sagen, ich habe den auch wirklich geliebt, tatsächlich. Also als Teenager war das der, den ich am häufigsten geguckt habe.
Ja. Was ist bei dir auf Platz 6, Patrick?
Krieg der Welten.
Tatsächlich. Okay. Oh, doch so hoch.
Das,
okay.
Ich finde das Casting von Tom Cruise so als Working Class Hero im eigentlichen Sinne des Wortes, im wahrsten Sinne des Wortes, wie auch immer, immer noch so ein bisschen fragwürdig. Also er kann sehr, sehr schlecht den Everyman darstellen. Davon abgesehen ist aber War of the Worlds, also Krieg der Welten, einfach, ich finde, fantastisches Kino. Also auch für mich der wichtigste unter Steven Spielbergs Post-9-11-Filme, die man ja auch gerne so irgendwie, ich glaube, Minority Report schmeißt man da auch gerne rein und ein, zwei weitere Streifen. Aber das ist ja wirklich so der am wirklich am zynischsten und verbittertsten ist von allen und wo eben auch man wirklich das Gefühl hat, Spielberg will einen wirklich bösartigen Film machen, der einem eben auch wirklich an Stellen berührt, wo man eigentlich gar keinen hinlassen möchte. Und War of the Worlds ist wirklich hat eine der für mich einige der eindrucksvollsten Filmbilder der Nullerjahre zu bieten. Und ich weiß so, als ich im Kino war, wie sehr mich das umgehauen hat. Also das war auch, ich glaube, er wird heute so ein bisschen unter Wert verkauft, weil ich glaube, er war nicht der riesenkommerzielle Hit, den sich, glaube ich, alle versprochen haben. Aber mich hat er damals absolut erschüttert zurückgelassen. Ich war auf sehr viel leichtere Kost gespannt und hoffte darauf und war dann irgendwie erstaunt darüber, wie düster der ist, umso enttäuschender dann eben die letzten zwei Minuten, wo es dann heißt, hey, es ist wieder alles in Ordnung. Aber abgesehen von solchen kleinen Schwächen, ich finde den mega und für mich eindeutig Spielbergs bester Film der Nullerjahre mit Abstand.
Okay. Das stimmt natürlich nicht ganz, weil dazu kommen wir jetzt gleich einmal. Wir sind bei unserer Top 5 angelangt und ich weiß nicht, Patrick, wie du das gemacht hast, ob du deine Liste, ob du hinten angefangen hast oder ob du vorne angefangen hast oder einfach mittendrin. Aber ich habe mit meiner Top 5 angefangen und diese Reihenfolge war für mich recht schnell klar und ich habe die auch bis jetzt nie geändert. Also da kann ich auch so gut hinterstehen. Da können klar, natürlich kann man da, könnte man nochmal tauschen, aber ich glaube, das ist schon so. Ich bin da sehr mit zufrieden, wenn ich da drauf gucke. Nicht zufrieden sein wirst du jetzt nicht so sein, denn bei mir natürlich auf dem Platz 5 Spielbergs beste Adaption eines Stoffes.
Das ist okay.
Tantan.
Ja, du bist ja mir gegenüber keine Rechtfertigung schuldig. Ich mag dich trotzdem.
Gott sei Dank. The Adventures of Tintin, die Abenteuer von Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn ist ja hier der Zusatztitel. Besser, der Film wäre wahrscheinlich noch ein paar Stufen höher, wenn der Zusatztitel der Feuerengel von Montana gewesen wäre. Aber hey, wir können nicht alles haben. Daher bei mir auf Platz 5 der Titel, den ich sehr häufig sehen kann, sehen werde, gesehen habe und noch weiter sehen möchte.
Ja. Ich sag dazu auch gar nichts mehr. Ich kann jetzt schon mal sagen, dass jetzt bei mir tatsächlich die von dir nicht so gewertschätzten 70er Jahre beginnen. Und ich bin auch vollkommen bei dir, was die Top 5 betrifft. Ich habe so im Mittelfeld sehr, sehr viel rumgeschoben, noch bis zuletzt. Also ich habe diese Liste mindestens 4 bis 6 Mal angefasst im Vorfeld hier unseres Gesprächs und irgendwie immer noch mal Filme auch von 16 auf die 19 gepackt und von irgendwie 14 auf die 17 und so weiter und so fort. Die Top 5 ist für mich gesetzt gewesen von Beginn an und auf Platz 5 ist eben Close Encounters of the Third Kind, unheimlich Begegnung der dritten Art aus dem Jahr 1977, an dem ich wirklich fast alles mag. Ich find's unglaublich spannend, einen noch sehr, sehr jungen Filmschaffenden wie Spielberg zu sehen, wie er sich auch dem Thema Familie nähert. Mhm. Ich habe heute an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Beef mit, wie er das Familienleben porträtiert, insbesondere eben Richard Dreyfuss' Rolle. Aber es ist für mich einfach absolut faszinierend, was er da in Sachen visueller Effekte und Sounddesign auf die Leinwand zaubert. Die Stimmungen sind fantastisch. Es ist auch für mich, also trifft absolut meinen Sweet Spot aus wissenschaftlichem Interesse an einem Thema und eben Kinomagie. Und trifft sich da genau in der Mitte. Und wenn man jetzt nicht gerade die falsche Fassung guckt, nämlich die, in der am Ende Richard Dreyfuss Roy Neary ins Raumschiff einsteigt zu den Aliens, das ist die schlechte Fassung. Also er steigt in jedem Fall ein, aber das ist die Fassung, wo man irgendwie noch was sieht und die ist doof. Wenn man die nicht gerade guckt, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite mit Unheimlich Beginn der dritten Art. Ist nämlich ein fantastischer Film. Habe ich ganz unrund zu Ende gebracht, aber egal. Film gucken.
Ja, auch ein Film, wo ich nicht aufgebe, ihn vielleicht irgendwann zu lieben, denn er ist natürlich Ist natürlich ein guter Film bei mir. Mhm. War der auf Platz 14, den ich auch in den nächsten Jahren mit Sicherheit wieder einmal schauen werde. Frage ist dann immer nur, welche Fassung. Bei mir auf Platz 4 der Film, der ein unglaublich beliebtes Franchise gestartet hat. So sehr, dass wir über 40 Jahre später immer noch unseren Helden aus dem Rollstuhl raus vor die Leinwand schubsen mit Peitsche und Hut. Es ist Raiders of the Lost Ark. Ein großartiger Abenteuer-Action-Film, orientiert an den Serials. Mehr als genug drüber gesprochen. Beliebt bei wahrscheinlich jedem Filmschauenden auf dieser Erde. Von daher bei mir auf der 4.
Ja. Ich glaube, bei mir auf der 4 ist der letzte Film, für den man noch so ein bisschen Fürsprache halten muss, weil die drei, die danach kommen, sind legendär und unantastbar gut. Und ich glaube, da muss man nicht mehr viel zu sagen. Aber auf Platz 4 ist Duel, beziehungsweise zu Deutsch Duell. Der Steven Spielbergs nicht erster Fernsehfilm, aber mit seiner ersten Fernsehproduktion, die eben in einer längeren Fassung in Europa und Australien auch ins Kino kam. Und da muss ich sagen, das ist einfach, der ist so stark verzahnt mit meiner persönlichen Historie und mit meiner filmografischen, filmsozialen Prägung. Ich kann den nicht niedriger platzieren. Ich habe den in sehr, sehr jungen Jahren gesehen, ohne zu wissen, dass der von dem Typen ist, dessen andere Filme ich eben auch mochte. Ich war, ich glaube, noch in einem einstelligen Alter und mich hat der absolut weggeblasen. Ich fand den so unfassbar spannend, habe da mitgefiebert bis zum bitteren Ende. Und mir geht's heute noch genauso. Und ich frage mich eben, ob das nur die Bilder auf der Leinwand sind oder auf dem Bildschirm, die mich so verzaubern, oder ob es eben auch die Erinnerung daran ist, mit 8, 9 Jahren dort in diesem Kortsessel bei meinen Großeltern gesessen zu haben und diesen Film geguckt zu haben. I don't know. Ich weiß es nicht. Aber Duel für mich absolut fantastisch. Ein minimalistisches Meisterwerk.
Gehe ich auch mit, auch wenn nicht so hoch. Aber, Patrick, weggeblasen, gutes Stichwort. Denn dann, das hat's die Deutschen oder die Nazis, also Tom Hanks mit seiner Thompson am D-Day am Strand vom Omaha Beach gelandet ist. bei mir Saving Private Ryan, ein Film, den ich, ich glaube, mit Ausnahme von vielleicht den zwei Titeln, die jetzt gleich noch kommen, am häufigsten gesehen habe. Mhm. Und ja, für mich perfekter Film. Ich weiß, es gibt natürlich diverse Schwächen, aber die sind für mich so zweitrangig. Ich sehe sie schon fast gar nicht mehr. Großartiges Ding. Intensiv, gut erzählt und ein Wahnsinnsfilm. Ich liebe den. Bei mir auf der 3.
Bei mir gibt es auch Nazis, aber eher solche der unterhaltsamen Sorte, nämlich Raiders of the Lost Ark ist bei mir auf Platz 3. Ich glaube, es wird jetzt wirklich schwierig, weil wir reden jetzt eben von Filmen, die für mich tatsächlich unantastbar sind. Die haben keinen Makel. Duel hat für mich keinen Makel, genauso wenig wie Raiders. Das ist für mich einfach ein perfekter Abenteuerfilm. Ich bin erstaunt, regelrecht entsetzt bei jedem Wiedersehen mit dem ersten Indiana Jones Film, wie temporeich der ist, dass der niemals an Tempo wirklich verliert. Also, dass der auch immer interessant bleibt, wie Spielberg das schafft, auch damals, also in so vergleichsweise jungen Jahren mit, wie alt muss er gewesen sein, Anfang, Mitte 30, einen Film zu inszenieren, der so perfekt einfach ist, rundum perfekt. Drehbuchseitig, schauspielerisch, inszenatorisch, niemals an Tempo verliert, genau diesen Sweet Spot trifft zwischen Spannung, Action, Humor und Abenteuer. Und es ist für mich ein Glücksgriff. Ein Glücksgriff fürs Kino und ein Glücksgriff für mich, den immer wieder sehen zu dürfen. Also der erste Indiana Jones ist toll. So, auf Platz 2. Genau.
Erreicht natürlich nicht die Klasse, die James Mangold in diesem Franchise erreicht hat, über 40 Jahre später, aber hey. Über den sprechen wir natürlich heute nicht.
Nee, heute nicht.
Platz 2. Ja. Patrick, offensichtlich mag ich es, wenn man mit mir mit dem nackten Arsch ins Gesicht springt, denn bei mir Indiana Jones and the Temple of Doom für mich auf Platz 2. Ein Film, der, wenn du mich fragst, mit Sicherheit nicht besser ist als Raiders of the Lost Ark, aber ich ein vielleicht das Quäntchen mehr Spaß habe und diesen Film in all seiner extremen Schroffheit, in seiner Extremität wirklich liebe. und auch hier über diverse Schwächen hinwegsehe, sie nicht ignoriere, aber drüber hinwegsehe, anhand dieser, ich glaube, es gibt keinen Film, der häufiger als perfekte Achterbahnfahrt oder zumindest als Achterbahnfahrt, eine im Film gewordene Achterbahnfahrt beschrieben wird. So. und da gehe ich mit. Für mich das Finale auf der Brücke, ein der besten Momente der Filmgeschichte für mich und wird wahrscheinlich immer bei mir auf Platz 2 bleiben, mein zweitliebster Spielfilm.
Ja, ich habe natürlich aufgepasst, deswegen weiß ich jetzt auch, was dein Platz 1 ist. Und freue mich, dir auch eine Steilvorlage liefern zu können. Mein Platz 2 ist nämlich Der Weiße Hai. Jaws aus dem Jahr 1975, der für den alles gilt, was ich gerade eben über Raiders of the Lost Ark gesagt habe. Wiederum der perfekte Brückenschlag aus wirklich Action, Abenteuer, Spannung, aber eben auch Interesse an seinen Figuren und eben, ja, der Meeresbiologie, möchte ich mal sagen. Also ich habe das Gefühl, ich gehe da raus und wurde wahnsinnig gut unterhalten und trotzdem nicht für blöd verkauft. Und der Film bietet dann eben auch solche tonalen Sprünge, die ich nicht als ruppig oder unangenehm oder, weiß ich nicht, deplatziert empfinde, sondern immer wenn sie dann kommen und der Film so ein bisschen umschwenkt von Familiendrama zum Horrorfilm, zum Action-Spannungskino, immer das Gefühl habe, ja, jetzt ist auch genau der richtige Zeitpunkt dafür. Also ein Film, der auch bis zum Ende wahnsinnig interessant bleibt und dem man seine problematische Entstehungsgeschichte in keiner Minute ansieht. Also Jaws, insbesondere im Wissen darum, dass eben Spielberg damals noch ein sehr, sehr junger Regisseur war, erst Mitte, Ende 20, das, ich muss sagen, das beeindruckt mich auch einfach. Also, großartiger Film.
Ja, bei mir auf Platz 1 gibt es nichts hinzuzufügen. Perfekter Film, wie du schon gesagt hast. Die Entstehungsgeschichte, die der Hai stellenweise nicht funktioniert und also was man kompensieren musste. Nein, das siehst du zu keiner Sekunde. Für mich auch heute noch ein perfekter Film, wenn nicht sogar der perfekte Blockbuster. Ich sehe die 70er Jahre nicht, ich sehe das Alter des Films nicht und für mich immer noch das beste seit geschnitten Brot.
Ja,
bei dir müsste mein Platz 11.
Genau, das knotige Alien, das runzlige Alien, das hässliche Alien. E.T., der Außerirdische. Die Zeit von Carlo Rambaldi, eine fantastische, faszinierende Kreatur für mich, auch wiederum sehr, sehr prägend, einfach für mich als filmische Erfahrung, aber eben auch als Film ganz großartig. Und ich wollte hinzufügen, weil ich das jetzt über einige Filme gesagt habe, dass sie eben für mich sehr prägend waren, sehr wichtig in jungen Jahren und deswegen auch es in späteren Jahren, jetzt mit Mitte 40, immer noch so in meine Top-Platzierungen schaffen. Ich bin da aber auch durchaus selbstkritisch. Also wenn ich jetzt auf irgendeinen Film drauf geguckt habe und davon gab es ja auch ein, zwei Beispiele und festgestellt habe, nee, der funktioniert nicht mehr so wie damals, dann hätte ich es auch gesagt. Aber bei E.T. ist es eben wirklich so, den kann ich auch zum, ohne zu übertreiben, 30. Mal gucken und der funktioniert, da funktioniert für mich jeder emotionale Beat immer noch wie am ersten Tag. Ich fühle mich komplett in Elliot getroffen, dem kleinen Jungen, den Henry Thomas spielt, Spielbergs überhaupt Einfühlungsvermögen für diese Familie, die er in diesem Film porträtiert, ist für mich auch ganz großartig. Da merkt man dann eben auch so einen gewissen Reifeprozess des Regisseurs, der hinter diesem Film steht. Und davon abgesehen ist er eben auch einfach tolles Kind top. Also tolle Effekte, eine packende Story, brillante inszenatorische Entscheidungen, wie zum Beispiel die Erwachsenen komplett aus diesem Film auszuschließen, bis auf die letzte halbe Stunde, eben außer der Mutter. Das ist einfach, also das ist für mich Spielberg auf der Höhe seiner Kunst. Und ich glaube, der einzige Grund, also ist immer so ein bisschen meine stark spekulative Annahme, dass der nicht höher auftaucht in solchen All-Time-Best-of-Spielberg-Listen, ist eben, weil er nominell ein Kinder- oder Familienfilm ist. Mhm. Und ich sag Scheiß drauf. Es ist eben kein erwachsener Stoff. Klar, der ist so ein bisschen uncool. Es ist halt uncool, irgendwie zu seinen gleichaltrigen Buddies zu gehen, egal ob man 20, 30 oder 40 ist, und zu sagen, hey, lass mal E.T. gucken. Und ja, das mag so sein, das ist vielleicht auch so. Deswegen gucke ich ihn tatsächlich auch am liebsten alleine. So oder so. Spielbergs E.T., der Außerirdische, mein Platz 1.
Sehr schön.
Mit ironischerweise der gleichen Drehbuchautorin, nämlich Melissa Mathison, wie mein ungeliebtester Spielberg. Mm. Auf dem letzten Platz. Und das ist auch eine Leistung. Also ich kann ja nicht mal sagen, Grüße an Melissa, weil sie lebt nicht mehr. Aber eine merkwürdige Ironie.
Und mit dieser Ironie schließen wir unser Spielberg-Ranking.
Ja, das reicht jetzt auch. Wir haben gesagt, wir treffen uns hier mal für 20 Minuten und brettern das eben mal runter, aber es sollte nicht sein.
Ja gut, wir haben ein bisschen vorgeplänkelt gehabt, so. Es passiert.
Danke für eure Geduld und wir hören uns dann nächsten Monat bei S. Craig Sala wieder, richtig?
Yes, dann gibt's ein bisschen was auf die Mütze.
Genau.
Oder zwischen keine die Beine.
Oh ja, stimmt. Keine freundlichen Außerirdischen mehr. So. Dennis, das hat Spaß gemacht. Ich bin ein bisschen wehmütig tatsächlich, weil es war schon die mit Abstand größte Filmografie, die wir angegangen sind. Und du hast ja absolut recht. Es ist sehr, sehr genugtuend gewesen, diese Filme zu gucken und darüber zu sprechen.
Hier, spricht für den Mann, würde ich sagen. Spricht für den Mann. Ich glaube, der versteht so ein bisschen was von seinem Handwerk. Mhm. Und das kommt ja noch dazu. So, es gibt natürlich noch diverse andere Filmografien, die wir vielleicht irgendwann angehen, die vielleicht auch eine vergleichbare Länge haben. Aber ist sie auch so divers? Ist sie auch so abwechslungsreich? Das ist, glaube ich, einzigartig, ist hochgestochen. Aber ich glaube, wir werden keine zweite Filmografie mit so vielen Hochkarätern bekommen und die durchweg so konstant gut ist. Auch wenn es manchmal ein bisschen in das Tal der Tränen ging. Es ging immer wieder bergauf.
Sehr schön gesagt. Ich danke dir. Wunderbare Schlussworte. Ich bin ganz gerührt. Fast so wie am Ende von E.T.
Oder BFG.
Oder BFG. An einem Tag. Ich habe auch schwache Tage, ja. Danke dir, Dennis.
Danke dir, Patrick.
Bye, bye.
Ciao.
Unterwegs überlegen. Vertrau mir.